Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Ja, ein klein bisschen früher liegt der Jingle heute sogar los, ganz überpünktlich. Es ist 16 Uhr und damit Zeit für die Plattform auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute Nachmittag in der Plattform ist der Artenschutz. Es geht um die bedrohte Tier- und Pflanzenwelt und ja, bei mir zugeschaltet, nicht live im Studio, sitzend, aber live zugeschaltet aus Korntal ist heute Nachmittag die Geschäftsführende, das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, die Frau Petra Braun. Hallo Frau Braun, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde dann über dieses Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen auch interessiert und an der, ja, letztendlich wir irgendwo auch alle irgendwo mit beteiligt sind am Thema Tier, Pflanzen, Schutzräume, Lebensräume für Tiere, eine Stunde zu sprechen. Ich denke, bevor wir aber in die Thematik, auch in den Verein, den Sie hier repräsentieren, dann einsteigen, ein bisschen näher den Verein vorstellen, stellen wir Sie erstmal kurz vor. Vielleicht sagen Sie einfach ein paar Worte zu sich, alles, was Sie denken, was man vielleicht vorab einfach mal gehört haben sollte, wissen sollte, damit einfach auch die Hörer ein bisschen mehr über Sie vorab schon mal wissen, wer für die Frau Braun ist und einfach ein paar Einstiegsinfo gerne.
Ja, also wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Birgit Braun und ich bin Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Ich habe Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Das war immer der Bereich, in den ich gehen wollte, was ich machen wollte. Und ich bin sehr froh, hier jetzt mit dem Verein und mit meinem Team für den Artenschutz mich einsetzen zu können. Wir haben Projekte weltweit, aber was ganz wichtig zum Beispiel auch ist, ist Umweltbildungsarbeit, die wir auch hier in Deutschland ganz, ganz stark fördern. Und ja, und ich hoffe, dass wir mit unserem Tun nicht nur in den Projekten vor Ort was bewegen können, sondern jeden, auch unsere Förderer und Unterstützer dazu bewegen, einen kleinen Beitrag zu leisten.
Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Also sind Sie von klein auf vielleicht auch schon mit Tieren aufgewachsen? Sind Sie irgendwo auch durch ein bestimmtes ja, Erlebnis irgendwie damit in Kontakt gekommen? Haben sich entschieden, an der Stelle sich für Tiere und Arten, also Tiere ja und alles, was damit zu tun hat, auch einzusetzen? Also wie war jetzt der Weg bei Ihnen da zu dem Thema?
Also ich hatte immer schon ein Haustier und war auch viel mit Tieren in Kontakt. Also bei uns, wir haben direkt am Feldrand gewohnt und auch oft auf einem Bauernhof Urlaub gemacht. Also das war schon so der Tierbezug auch da. Und zu Beginn hatte ich eigentlich tatsächlich auch Tierarzt werden wollen und in der Schule dann ein Praktikum in der Tierarztpraxis gemacht und dann doch gemerkt, dass das nicht ganz das ist, was ich machen möchte und das eben dann in Richtung Naturschutz und Artenschutz eher mein Bereich ist, in dem ich mich engagieren möchte.
Ah ja, und dann sind Sie, wie ich hier zumindest auf der Website lese, seit 2007 bei AGA, das ist also die Kurzform für die Aktionsgemeinschaft Artenschutz, also sagen wir einfach künftig AGA, ich glaube, dann haben wir uns erklärt, was der Abkürzung, der Name bedeutet. Also Sie sind 2007, wie ich es auf der Website lese, dazugekommen und seit 2012 steht dort fest angestellt, das heißt, das ist Ihr Hauptjob seither.
Genau. Vorher war ich freiberuflich tätig in verschiedenen Naturschutzorganisationen und auch zum Beispiel in Stuttgart bei der Umweltakademie und ja ganz unterschiedlichen Bereichen, aber eben im Naturschutz. Und dann hat mich mein Weg auch zur AGA geführt und dann wurde das immer mehr. Und ja, seit 2012 eben dann auch in Vollzeit.
Mhm. Sind Sie dann, also ich lese, es gibt einen Vorstand und Sie sind das geschäftsführende Vorstandsmitglied. Gibt es jetzt außer Ihnen dann, die mit Festanstellung dann beim Verein tätig ist, dann noch weitere Menschen, die das quasi hauptamtlich machen, oder sind Sie die eine Person, die dann eben ja quasi das alles wesentlich wahrscheinlich dann führt und Öffentlichkeitsarbeit macht? Oder wie ist das bei Ihnen dann strukturiert?
Genau, also im Vorstand sind wir zu dritt und die Vorstandsarbeit, die verläuft ehrenamtlich. Und hier im Büro sind wir drei festangestellte Mitarbeiter und ein Team von knapp 23 ehrenamtliche Mitarbeiter.
Oh ja, also Sie arbeiten auch ganz viel auf Basis Ehrenamt und ja, den kleinen Part, genau, der halt sein muss, der ist dann auch über Angestellte organisiert. Verstehe.
Genau.
Mhm. Dann ja. Sprechen wir noch mal ein bisschen über die Geschichte des Vereins. Wie ist dieser Verein, wann zustande gekommen? Wer hat ihn gegründet? Wer hatte die Idee? Und seit wann überhaupt gibt es den Verein denn?
Ja, also unsere Gründer, die hatten eigentlich gar nicht vorgehabt, eine Organisation zu gründen, sondern die sind im Urlaub auf Bali gewesen und hatten dort zufälligerweise gesehen, wie in einer Bucht Meeresschildkröten abgeschlachtet wurden. Und das war ein ziemlich prägendes, grausames Ereignis, denn die Schildkröten sind zu Hunderten an den Strand gebracht worden. Die sind einfach auf den Rücken gelegt worden, sodass sie nicht weglaufen konnten und wurden dann erst nach und nach geschlachtet. Und das haben eben unser Gründungsehepaar mitbekommen. Das hat die Bilder haben sie nicht mehr losgelassen. Und als sie zurück aus dem Urlaub waren, haben sie dann auch stärker recherchiert, haben geschaut, was mit den Meeresschildkröten passiert, was mit den geschlachteten Schildkröten passiert und haben auch herausgefunden, dass das Fleisch zum Teil nach Deutschland exportiert wurde. Und da haben sie das auch öffentlich gemacht, hatten Verbindungen aufgenommen, damals auch zu Heinz Siemann, zu Jimmack, dem Verband Deutscher Sporttaucher, sind zurück nochmal geflogen nach Bali, haben Filmaufnahmen gemacht, sodass das hier tatsächlich in die Öffentlichkeit gekommen ist als Thema.
Ja.
Und wenn man mit so einem Thema mal begonnen hat, dann bekommt man immer mehr mit, wo noch andere Probleme herrschen. Dann haben sie mitbekommen, dass die Elefanten abgeschlachtet werden und bedroht sind. Und das hat dann dazu geführt, dass sie den Verein gegründet haben. Das war 1986.
Ja, und das ist dann bei Ihnen, also im Ort, das heißt in Korntal, dann gewesen. Und das heißt, der Verein ist dann wirklich bei Ihnen ansässig und alle die Mitglieder oder die Aktiven sind im Wesentlichen aus Ihrem, ja, aus dem gleichen Ort oder aus dem gleichen Umfeld dann, oder? Das ist ein ortsansässiger Verein.
Ja. Ja. Ja, wobei wir tatsächlich bundesweit Förderer haben und auch bundesweit ehrenamtliche Helfer. Also gerade heutzutage ist es ja mit digitalen Wegen viel leichter noch aus der Ferne uns zu unterstützen. Und insofern sind wir da immer breiter geworden. Aber hier ein Schwerpunkt ist schon aus dem Umkreis, die ehrenamtlichen Helfer. Aber wie gesagt, also wir haben auch einige, die uns aus der Ferne unterstützen.
Ja. Wie viele Menschen insgesamt, Sie haben vorher schon eine Anzahl von Ehrenamtlichen genannt, aber wie viele insgesamt Menschen hat denn der Verein? Wie groß ist der Verein?
Also wir haben an Unterstützern etwas über 4.000.
Oh ja, das ist noch ganz große Anzahl eigentlich dann schon.
Mhm. Ja.
Und von den Menschen, die jetzt aktiv sind, also da kommen wir nachher noch drauf, ich lese, Sie reisen ja dann auch in Länder vor Ort, um dort in irgendeiner Weise Unterstützung zu leisten, quasi praktischen Artenschutz auch zu betreiben. Also wie viele Menschen sind jetzt so, die jetzt am engeren Zirkel, also wirklich dann unterwegs sind und auch viel Zeit, viel Anteil ihrer Freizeit dafür einsetzen, also die praktisch Arbeit machen, also zwischen Förderer, also so wie das jetzt bei uns vom Radio ist, verstehen, es gibt die still quasi mit Mitgliedschaft und vielleicht mit Finanz irgendwie ein bisschen was fördern. Und es gibt eben so die Aktiven, die so beim Radio zum Beispiel moderieren oder halt Redaktionsarbeit leisten. Ich nehme an, das wird dann vielleicht bei Ihnen auch ein bisschen ähnlich sein, oder?
Genau, also da würde ich eben sagen, sind wir so um die 25, die sich aktiv Aktivität einbringen in verschiedenster Weise. Mhm. Und vor Ort arbeiten wir dann mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Insofern sind das natürlich dann auch sozusagen unsere Kollegen, mit denen wir dann die Naturschutzmaßnahmen vor Ort umsetzen.
Ja. Sind Sie, ich meine, Sie sind, haben wir gesagt, an einem dort ortsansässigen Verein. Es gibt dann jetzt in vergleichbarer Funktion, also als Aktionsgemeinschaft Artenschutz, nicht irgendwie, was jetzt im Land Baden-Württemberg oder in Deutschland oder übergreifend irgendwie existiert. Oder also ich denke, so eine große Institution, wie die man halt kennt, wie Greenpeace oder andere, die sich für irgendwie für Natur oder für irgendwas engagieren. Also so auf diesen Level, diese Größe, diese Internationalität oder nationale Breite, die haben Sie noch nicht bis jetzt, ne?
Nee, die haben wir so nicht. Ja. Wobei auch die großen Organisationen in der Regel mit Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern zusammenarbeiten.
Ja. Ist sowas angestrebt oder anders gefragt, erstmal so gefragt, gibt es dann auch in anderen Orten, also zum Beispiel auch jetzt hier im Umkreis von Ulm und Umfeld, so ein bisschen den Bereich, wo wir senden, also vielleicht auch Gruppen, Initiativen, die in eine ähnliche Richtung gehen, mit denen sie vielleicht sogar zusammenarbeiten, sich austauschen, gibt es das auch?
Also wir haben zum Beispiel Materialien, Ausstellungen, die jeder bei uns ausleihen kann. Das heißt, die werden auch, wir haben zum Beispiel Unterstützer in München, die regelmäßig für uns dort vor Ort auch mal Infostände machen oder an Schulen unsere Ausstellungen zeigen. Es ist aber wirklich jeder herzlich eingeladen, sich Materialien bei uns zu bestellen. Die stellen wir kostenlos zur Verfügung. Das sind zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Meeresschildkröten oder Elefanten oder auch Geparde. Und die können bei Umwelttagen, in der Schule, bei einem Aktionstag oder einer Projektwoche eingesetzt werden.
Mhm. Ja. Für Menschen, die jetzt so vielleicht hier aus unserem Kreis hier in Ulm dann irgendwo sich beteiligen wollen oder beziehungsweise überhaupt sich für das Thema interessieren, ich denke, wir sagen mal ganz kurz auch Ihre Website, wo man vielleicht nebenbei, während wir hier senden, auch mal reinschauen kann, dass die Hörer einfach eine Möglichkeit haben, sich online auch ein bisschen ein Bild zu machen von Ihnen, vom Verein und einfach von der Gesamtthematik. Sagen wir doch einfach mal kurz die Website.
Ja, das ist www.aga, also aga-artenschutz.de.
Ja, und also ein vergleichbarer Verein, habe ich verstanden, gibt es jetzt, auch wenn Sie mit verschiedenen anderen und Gruppen im Ausland arbeiten, aber so ein vergleichbarer Verein in Ulm zum Beispiel gibt es dann eher nicht, oder?
Nee, so direkt nicht.
Ja, also ist das, was Sie machen, dann schon ein bisschen was Besonderes und hat doch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will.
Mhm. Ja.
Ja. Dann, Sie haben gesagt, 1981 war dieser Sachverhalt, genau, dass auf Bali Ihre Gründer quasi diese relativ schlimmen Erfahrungen gemacht haben. Mal so vorweg gefragt, seit der Zeit, das sind bald 45 Jahre, noch nicht ganz, aber etwa in die Richtung geht's schon, die vergangen sind. Hat sich denn in Bezug auf die Thematik schon sehr viel irgendwo verbessert, verändert oder hat sich gar verschlechtert? Ich meine, man hört ja immer, Arten sterben aus, Tiere werden immer weniger. Wo im Prinzip geht denn die Richtung bei der Thematik hin immer schlimmer? Oder weil es Menschen wie Sie gibt, gibt's schon leichte Umkehr, Verbesserung, in welche Richtung zielen wir denn?
Das ist eine gute Frage. Also es ist vieles, was damals die Meeresschildkröten bedroht hat, das konnte verhindert werden. Also beispielsweise gab es dann ein Handelsverbot für Produkte aus Meeresschildkröten. Früher gab es bei uns zum Beispiel Brillengestelle aus Schildpatt. Sowas findet sich heute nicht mehr hier. Und das heißt, da hat sich schon sehr viel getan. Aber es sind andere Bedrohungen auch wieder dazugekommen. Die Vermüllung der Meere mit Plastik, das ist heutzutage ein ganz großes Problem für Meeresschildkröten. Das war vor 40 Jahren noch nicht so groß. Der Klimawandel, der bedroht auch sowohl die Niststrände der Meeresschildkröten, aber auch das beispielsweise das Geschlechterverhältnis von den Meeresschildkröten. Denn das wird durch die Temperatur beim Nisten, wenn die Eier im Sand vergraben sind und von der Sonne ausgebrütet werden, dann entscheidet die Temperatur, ob da männliche oder weibliche Meeresschildkröten rausschlüpfen. Mhm. Und wenn sich das Verhältnis zu arg verändert, dann ist das natürlich für die Schildkröten ein ganz großes Problem.
Mhm. Das heißt, ich höre raus, dass das Thema Klimawandel eben in Bezug auch auf den Artenschutz erhebliche Konsequenzen hat und da dieses Thema immer ja dramatischere Formen, wie es ausschaut, wie wir selber irgendwo anhand der Wetter- und sonstigen Temperaturentwicklung irgendwo erleben, hat sich auch in Bezug auf die Tierwelt und auf die Artenwelt die Situation eher zugespitzt. Muss man das wahrscheinlich so sehen. Wir haben gerade schon ein klein bisschen über den Verein erfahren. Wir haben ein klein bisschen auch schon in die Richtung gesprochen. Wie hat sich eigentlich die Situation in Bezug auf Tiere, in Bezug auf Artenschutz verändert? Wir haben es angesprochen. Der Klimawandel bedeutet auch für die Tiere eine zunehmende Bedrohung und Schwierigkeiten. Ich würde vorschlagen, Frau Braun, wir machen vielleicht einfach mal ein bisschen so eine Ist-Aufnahme, so eine Bestandsaufnahme. Man hört und liest ja jeden Tag sterben, glaube ich, zig Arten aus oder sind extrem bedroht. Vielleicht lassen Sie uns einfach mal so eine kurze Bestandsbeschreibung auch der Bedrohlichkeit oder der Situation machen. Wie prekär ist das Thema Artenschutz? Wie akut spitzt sich vielleicht in bestimmten Ländern, in bestimmten Nationen, wie spitzt sich generell das Thema zu? Wie dringlich ist der Handlungsbedarf? Und dann gucken wir, in welchen Regionen der Welt, wo was, wie vielleicht, welche Tiere sind ganz insbesondere bedroht und. Ja, machen wir einfach vielleicht mal so eine kurze Bestandsaufnahme für die Hörer und für alle die nicht so genau Bescheid wissen, nicht so in dem Thema tief drin sind wie Sie.
Natürlich jetzt in drei Sätzen ganz schwer zu beschreiben, aber der Artenschutz ist ganz besonders wichtig, denn eine Art, die verschwunden ist, die kann nicht einfach wiederhergestellt werden. Also die ist wirklich verloren gegangen. Und für uns ist die Artenvielfalt bedeutend, für uns auch als Menschen. Wir sind auf Pflanzen angewiesen. Viele Pflanzen sind mittlerweile in den Beständen bedroht, weil wir sie zum Teil nicht nachhaltig nutzen. Viele Tierarten sind bedroht. Das sind zum Beispiel Insekten, bestäubende Insekten, die für uns unglaublich wichtig sind. Das sind aber auch Schlüsselarten in Ökosystemen. Das ist ja nicht nur eine Tierart oder eine Pflanzenart, die dann wegfällt, sondern die Tier- und Pflanzenarten sind in der Regel vernetzt. Das heißt, die gehören in ein Ökosystem rein. Da hängen andere Arten von ab. Wenn wir die Elefanten nehmen, die zum Beispiel bei einem Schlammbad ein Wasserloch verfestigen und damit auch anderen Tieren die Möglichkeit geben, dann aus einem Wasserloch trinken zu können, weil das Wasser sich dort länger hält. Wenn wir Tiere haben, die über ihren Kot beispielsweise Samen verbreiten und dabei helfen, dass Pflanzen sich verbreiten oder wieder neu angepflanzt werden, das ist einfach enorm wichtig und das ist ein Zusammenspiel. Das heißt, es geht nicht alleine um eine Tierart, die vielleicht besonders attraktiv ist und schön ist und wir uns deswegen engagieren sollten, die zu erhalten, sondern es ist ein Ökosystem, ein Lebensraum. Und am Ende sind auch wir damit verknüpft. Also wir sollten wirklich die Artenvielfalt erhalten, auch um unser Selbstwillen.
Ja, ist ja eigentlich so. Das heißt, der eine hängt vom anderen ab, wenn jetzt irgendwo die Bienen nicht da sind, dann irgendwann nicht den Honig irgendwo holen, haben wir das nicht, beziehungsweise irgendwelche Pflanzen nicht bestäubt werden, dann haben andere vielleicht nicht die Möglichkeit, irgendwo dann die Früchte oder irgendwas zu essen, entzieht deren Lebensgrundlage und damit wieder jemanden anderen vielleicht auch, der wieder ein Tier, das dann lebt, irgendwo wieder als Beute irgendwo hat, da wieder die Grundlage. Also das ist dieser Zusammenhang, diese Abhängigkeit, die Sie ansprechen. Das heißt, wenn einmal diese Vernetzung, dieses Ökosystem auseinandergerissen wird, dann sind alle Arten einschließlich der Menschen tangiert.
Ja, also wenn man sich vorstellt, wenn man mit mehreren zusammen vielleicht ein Netz hält, wenn da einer ausfällt, dann mag das noch okay sein, aber wenn drei, vier weggehen und das Netz loslassen, dann wird es nach und nach in sich zusammenbrechen. Und damit wirklich Auswirkungen für alle haben.
Ich glaube, wir spüren es ja ganz deutlich, oder wenn wir jetzt mal bei uns in den Sommern schauen, wir haben weniger Schmetterlinge, weniger Fliegen, weniger Bienen. Also wenn ich mal ein paar Jahre zurückdenke und das jetzt mit den letzten Sommern betrachte, viel weniger irgendwo was an Tieren irgendwo in der Luft ist und auch, glaube ich, weniger Vögel, also weniger Singvögel, wenn ich mich nicht ganz irgendwo täusche. Also sind ja eigentlich diese Veränderungen oder diese Einflüsse der veränderten Umweltbedingungen, der veränderten klimatischen Bedingungen auch schon unmittelbar bei uns zu sehen, zu spüren, zu hören.
Ja.
Also im Prinzip etwas, was nicht nur theoretisch irgendwo jemand als Bedrohung beschreibt, sondern was wir unmittelbar ja schon erleben.
Ja, nee, das betrifft uns wirklich direkt und immer stärker.
Seit wann gibt es denn eigentlich diese Problematik, dass der Mensch sich bewusst ist, dass Arten bedroht sind, dass sie geschützt sind? Ist das jetzt ein Phänomen, das erst die letzten 50, 100 Jahre irgendwo da ist? Hat der Mensch bis da und in den letzten Jahrhunderten irgendwo relativ rücksichtslos mit Natur und mit Tier nur gejagt und im Prinzip keine, sagen wir mal, Gefahr im Sinne von, dass man Arten ausrottet, gesehen? Oder seit wann gibt es denn eigentlich diese Erkenntnis? Moment, die Natur oder die Arten sind gefährdet. Seit wann gibt es denn überhaupt dieses Bewusstsein?
Also ich glaube, es hat zu jeder Zeit auch schon Menschen gegeben, die sich besonders auch gekümmert haben und die schon im Sinne der Nachhaltigkeit aktiv war. Aber dieses große öffentliche Bewusstsein, das ist natürlich erst in den letzten paar Jahrzehnten aufgekommen, auch einfach die Zusammenhänge stärker darzustellen. Was ist wirklich menschengemacht? Wo hat der Mensch einen Einfluss? Und wo sind vielleicht auch die Konsequenzen, mit denen der Mensch dann auch selber wieder leben muss?
Weil zumindest, wenn man auch Fotos aus vergangenen, ja, zumindest Anfang 19. oder 20. Jahrhundert sieht, dann war im Prinzip, so wie ich daraus entnehme, vielleicht der Artenschutz noch nicht so präsent. Das sind die Menschen in Afrika zur Jagd gegangen, haben alle möglichen Großtiere gejagt, erlegt, die heute rar sind und heute um die Existenz kämpfen. Hat man hier auch in Deutschland, gibt's ja auch Bilder aus der Kaiserzeit, hunderte von Rehen einfach aus just for fun gejagt und geschossen und im Prinzip, so wie mir scheint, in Bezug auf Arten keine großen Bedenken umgehabt. Und dann die Frage einfach, aber Sie sagen, eine gewisse Zeit, also 50, 60, 100 Jahre, gibt es dann schon Menschen, die an der Stelle auch die Bedrohung sehen, oder?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, wann sich's wandelt, als die Wölfe und Bären ausgerottet wurden in Deutschland. Ich meine, jetzt gibt es Generationen, die sind einfach damit aufgewachsen, dass es sie nicht gibt und die auch sich schwer tun, jetzt es wieder zu akzeptieren, dass die Tiere teilweise wieder zurückwandern. Also, dass wir mittlerweile wieder Wolfsland geworden sind, was auch gut ist, was eigentlich sehr schön ist, dass die Natur da auch ein Stück weit zurückkommen kann. Aber wir müssen auch entsprechend lernen, mit der Natur wieder zu leben.
Ja. Die Frage, die ich gerade formuliert hatte, war auch ein bisschen mit dem Hintergrund oder dem Gedanken, dass ich mich entsinne oder glaube zu wissen, dass irgendwo auch der BUND noch nicht allzu sehr alt ist oder auch Initiativen wie Greenpeace, die in dieser Richtung ja auch einfach, wie soll man sagen, einen Blick drauf haben oder vor den Gefahren warnen. Und das sind ja alles eigentlich Institutionen, die es auch noch nicht so Ewigkeiten gibt. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund meiner Frage. Und vor allem wie der Ihrige sind ja auch, dann haben wir gesagt, erst ja in diesem Jahrtausend gegründet worden. Und mein Eindruck ist, dass insofern einfach die Präsenz an der Stelle doch deutlich sich verändert hat. Wahrscheinlich auch einhergehend mit den ganzen Veränderungen, was den Klimawandel angeht. Wenn man jetzt mal so schaut, gibt es Statistiken, ich weiß nicht, ob Sie da irgendwie Zahlen im Kopf haben, aber ich glaube, irgendwo mal zu lesen, was schon fast deprimierend klingt, dass jeden Tag Tierarten endgültig aussterben. Dass es Tiere gibt, die von Tag zu Tag ja verloren gehen. Haben Sie da so ein bisschen, einfach auch ein bisschen mal so eine Kennzahl oder so ein bisschen so eine Übersicht, was man, wie dramatisch das sich entwickelt?
Das ist relativ schwierig anzugeben, weil wir tatsächlich überhaupt nicht wissen, wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf diesem Planeten gibt.
Oh ja.
Es gibt noch ganz viele unerforschte Gebiete, es gibt ganz viele unentdeckte Tier- und Pflanzenarten, beispielsweise im Regenwald, in der Tiefsee, an Korallenriffen. Und deswegen gibt es einfach niemanden, der wirklich ganz konkret sagen kann, jeden Tag sterben genau so und so viele Tiere aus. Das sind und es gibt eben auch nur Schätzungen, wie viele Millionen Arten es auf der Erde gibt. Mhm. Und aus der Geschwindigkeit, wie wir Lebensräume verlieren, beispielsweise im Regenwald, die noch überhaupt nicht erforscht sind, und man ungefähr weiß, wie viel wie viele Kilometer man neue Tier- und Pflanzenarten hat, kann man dann Schätzungen abgeben und sagen, wir verlieren jeden Tag zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, mhm, und einen Großteil davon haben wir nie kennengelernt. Mhm. Und wenn wir bedenken, wie viele Medikamente beispielsweise auf Pflanzen basieren, ist es einfach enorm, was wir da auch an Potenzial verlieren, was vielleicht mal ein wichtiges Medikament hätte werden können. Mhm.
Aber Sie sagen, man weiß gar nicht, wie groß die Vielfalt auf der Erde eigentlich ist. Das heißt, es sind in verschiedenen Ländern oder in bestimmten Gebieten vielleicht auch noch, die noch gar nicht erforscht sind, durchaus auch noch, oder auch in den Meeren Tiere, die man noch gar nicht vielleicht gesichtet hat, die es aber gibt. Ist das so?
Genau.
Weil man sieht doch immer wieder mal irgendwo auch in irgendwelchen Veröffentlichungen, dass irgendwelche Tiere, ja, ich habe das auch schon gesehen, oder genau, vor allem in den Meeren, irgendwo zutage kommen, irgendwo in 10.000 Meter Tiefe, die noch gar nicht vorgesichtet wurden. Und das deckt sich ja dann mit dem, was Sie aussagen. Umgekehrt, kann man denn jetzt sagen, dass jetzt über die Zeit, in der es die Erde gibt, schon immer, sag mal, ein gewisser Wechsel in der Form war, dass vielleicht bestimmte Arten aussterben und angepasst an die vielleicht dann neuen Bedingungen der Natur auch wieder Tiere überhaupt entstanden oder sich entwickelt haben? Also was ich sagen will, ist die Entwicklung so, dass man sagt, wir haben eine hohe Anzahl noch und die sinkt und sinkt und sinkt und strebt gegen Null, oder kann die veränderte Entwicklung in Bezug auf die Natur auch bedeuten, dass dann andere Arten vielleicht erst sich entwickeln im Vorkommen, so dass es dann auch wieder an anderer Stelle ein Hinzukommen gibt, dass also irgendwo die einen gehen, die anderen kommen, also so eine Wellenbewegung irgendwo auch da ist oder einfach eine gegenläufige Entwicklung ist. Ist sowas? Besteht sowas?
Also es ist tatsächlich so, dass es immer ein natürliches Artensterben auch gegeben hat und eben auch die Entwicklung neuer Arten. Also im Laufe der Evolution sind ja über Jahrmillionen die unterschiedlichsten Arten entstanden. Mhm. Und das geht eigentlich auch noch weiter. Es hat auch immer Verschiebungen gegeben, Kontinentalverschiebungen. Es gab Klimaschwankungen, Klimaveränderungen. Die waren aber langsamer. Und das ist das Hauptproblem, das wir haben, dass das Artensterben viel zu schnell passiert, dass sich der Klimawandel oder das Klima viel zu schnell wandelt. Das heißt, eine Art, wenn sich jetzt Klimazonen verschieben, nehmen wir beispielsweise die Koalas in Australien, die sind gebunden an ganz bestimmte Eukalyptusarten, von denen sie fressen. Wenn sich da die Klimazonen verschieben und damit auch die Gegenden, wo jetzt die Futterpflanze wachsen kann, dann passiert das jetzt zu schnell, als dass die Natur dem folgen kann. Also dass sich da die Arten auch weiterentwickeln können. Dafür braucht es einfach dann Zeit. Mhm. Und die Zeit fehlt. Das geht jetzt zu schnell.
Mhm, ja, der Hintergrund meiner Frage war eben, dass zum Beispiel auch Saurier, da hatten wir keinen Einfluss drauf. Da ist dann irgendwas, Komet oder irgendwas oder ein Gesteinsbrocken auf die Erde wahrscheinlich geplumpst, hat sie verdunkelt, damit die Lebensbedingungen ausgelöscht. Und insofern natürlich, das war der Hintergrund, einfach das Gedanke, es gab auch immer andere Ursachen, Gründe, dass Tiere ausgestorben sind. Aber in dem Fall ist es eben nicht, dass irgendwelche Umweltgegebenheiten bestimmte Art dann irgendwo vielleicht vernichtet haben, sondern es ist in diesem Fall deutlich, das Klima, es ist Hand durch den Mensch ausgelöste, verstärkte Reduzierung von Arten, und das ist eben die große Gefahr. Die Thematik, ich habe es mal Ist-Bestands- oder Bestandsaufnahme genannt, gesprochen und so ein paar Punkte angesprochen, die in Bezug auf die Bedrohlichkeit oder beziehungsweise für die Arten Klima und einfach unsere wahrscheinlich Umgang mit der Natur zunehmend die Situation erschwert. Ein Punkt, den man vielleicht da auch ansprechen muss bei diesem Thema, Frau Braun, die Menschen vermehren sich im Sinne im Bevölkerungszuwachs immer mehr. Wir haben inzwischen, ich glaube, 8 Milliarden Menschen die Grenze überschritten. Das heißt doch eigentlich, dass der Lebensraum für Tiere und auch für Pflanzenarten generell wird ja eigentlich immer kleiner, ne? Weil immer mehr Mensch immer mehr besiedelt, immer mehr sich ausdehnt, natürlich dann auch immer mehr Dreck in die Luft pustet. Also insofern, da ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor das Bevölkerungswachstum, oder?
Ja, also das führt dazu, dass wir natürlich immer stärker an die Grenzen der unberührten Natur ranstoßen, sofern es sie noch gibt, oder auch der Natur einfach. Und viel stärker auch, denke ich, lernen müssen, mit der Natur und mit der Wildnis auch, mit Wildtieren zum Beispiel, zu leben. Das heißt, da werden Konflikte auftreten, sei es mit Raubtieren, sei es, also egal mit welchen Tieren, wo wir einfach lernen müssen, Rücksicht zu nehmen oder auch lernen müssen, wie wir uns verhalten, damit Konflikte eben vermieden werden können.
Ja.
Und wir trotzdem mit den Tieren zusammenleben können.
Mhm. Wie ist denn das, wenn man jetzt mal versucht, auf der Erde einfach ein bisschen die Dringlichkeits, ja, wie soll man mal sagen, Zonen irgendwie anzusprechen? Gibt's denn selbige oder gibt's denn irgendwo auf der Erde aufgrund von einfach nur den Entwicklungen, die wir gerade so angesprochen haben, wo es besonders prekär ist, wo sie dann auch mit Einsätzen vor Ort aktiv sind? Also gibt's bestimmte Dringlichkeitszonen, wo besonders viele Tiere bedroht sind aufgrund einfach Klima, aufgrund immer mehr irgendwo die Bevölkerung oder immer mehr Fläche für Ackerbau wird genommen? Oder ist das überall auf der Welt eigentlich adäquat und gleich ausgeprägt? Oder wie ist das?
Also ich würde sagen, dass das schon ziemlich weltweit ausgeprägt ist. Dass es jetzt nicht den einen Schwerpunkt gibt oder dass wir sagen, wir müssen uns alle jetzt darauf konzentrieren. Wir haben Probleme in den Meeren, sei es durch die Vermüllung, sei es durch Fischerei, durch nicht nachhaltige Fangflotten, die wirklich in den Weltmeeren unterwegs sind. Wir holzen den Regenwald ab, wir zerstören Lebensraum. Wir haben teilweise eine Ausbreitung von Wüsten. Also da finde ich es jetzt auch schwer abzuwiegen, was ist da das Wichtigere, weil es am Ende auch wieder zusammenhängt. Und Gott sei Dank haben wir ja auch, und das finde ich auch das Wichtige, es gibt Leute, denen liegt vielleicht mehr am Regenwald, andere Leute sind insektenbegeistert oder vogelbegeistert, sodass man einfach auch an verschiedenen Problemen arbeiten kann und verschiedene Leute zu verschiedenen Themen begeistern kann.
Mhm. Das, was Sie gerade angesprochen haben, war auch ein bisschen Hintergrund meiner Frage. Zum Beispiel der tropische Regenwald, der in Brasilien abgeholzt wird, die Vermüllung der Meere, die ja bekanntlichermaßen mehr Plastik und mini solche Plastikteilchen dort irgendwo treibt und die Fische dann diese fressen und so weiter. Oder auch in Afrika, wo eben ja durch immer schlechtere Bedingungen immer mehr Tiere irgendwo bedroht sind, nach meiner Kenntnis. Also mein Gefühl war, Europa ist vielleicht noch nicht ganz so dramatisch, aber gerade, nehmen wir mal den Regenwald, nehmen wir mal gerade dort diese diese riesigen Abholzflächen, das sind Punkte, die zumindest medial uns immer irgendwie wieder begegnen oder über die man auch überspricht, aber wo es bis heute wohl, einfach keine, wie soll man sagen, Maßnahmen gibt, das einzudämmen oder auch noch nicht die Bereitschaft dafür da ist. Jetzt mal so die Frage, Sie sind jetzt ein relativ kleiner Verein hier aus Deutschland, aus Baden-Württemberg. Wie versuchen Sie oder können Sie an der Stelle jetzt gezielt Abhilfe schaffen? Was sind jetzt auch Ihre Maßnahmen? Was können Sie vor Ort leisten? Also wie sieht so jetzt einfach Ihr Wirken aus mit dem Ziel eben, die Arten zu erhalten? Was können Sie tun und was konkret machen Sie da?
Also wir arbeiten zum einen in den Ländern vor Ort in Projekten und sowohl im Ausland als auch im Inland, finde ich, ist eben die Umweltbildung auch ganz wichtig, weil jeder von uns kann dazu beitragen, den Regenwald zu schützen. Das fängt damit an, dass ich Papier aus, also Blöcke oder Klopapier aus Recyclingpapier wähle. Das ist ein ganz einfacher Schritt, um Wälder zu schützen. Aber dafür muss ich die Zusammenhänge auch wissen. Und dafür muss ich auch beispielsweise einen Blick in den Regenwald geworfen haben, um das auch als schützenswert anzuerkennen. Mhm. Und das ist auch in den Ländern vor Ort so. Es gibt ganz viele Kinder in Kenia, die haben noch nie einen Elefanten gesehen, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit haben, in die Nationalparke reinzukommen, weil man die normalerweise nur mit einem Fahrzeug betreten darf. Und viele Leute, auch gerade im Umkreis der Nationalparke, haben kein eigenes Fahrzeug und können sich auch den Eintritt in die Nationalparke nicht leisten. Und da ist es wichtig, dass wir auch vor Ort Umweltbildung machen, dass wir auch die Kinder in Kenia an die Tierwelt heranführen. Mhm. Und wir haben beispielsweise auch Umweltbildungsmaßnahmen an der Küste in unserem Projekt zum Schutz der Meeresschildkröten. Da gehört die Umweltbildung dazu, da gehört nachhaltige Fischerei dazu. Wir haben jetzt ganz erfolgreich ein Projekt umsetzen können, wo wir die Netze von den Fischern tauschen in Netze, die schildkrötenfreundlich sind. Das heißt, wir haben den Beifang von Schildkröten um 70% reduzieren können. Mhm. Und das ist ein großer Erfolg. Und auch die Leute vor Ort sind da begeistert mit dabei.
Das heißt, Ihre Maßnahmen sind ganz viel Bewusstseinsförderung oder Schulung, um einfach den Leuten ja das Thema auch näher zu bringen und an der Stelle einfach durch Aufzeigen der bestehenden Problematik eine Verhaltensveränderung irgendwie dann nahezulegen.
Mhm. Ja, also wir versuchen wirklich immer im konstruktiven Miteinander die Probleme dann zu lösen.
Mhm. Welche Länder sind jetzt bei Ihnen dann besonders im Fokus? Also gibt es jetzt Länder, wo Sie auch persönlich dann schon einmal, mehrmals vor Ort waren? Sie können einfach gerne mal so ein bisschen über das, was Sie da auch schon persönlich vielleicht erlebt haben. Ich habe irgendwo eine Mail vorab gelesen. Sie waren, glaube ich, auch mit Meeresschildkröten gerade irgendwo im Einsatz, als hier die Koordination mit Ihnen Kontakt hatte. Erzählen Sie doch gerne einfach ein bisschen von Ihren praktischen Einsätzen vor Ort, was Sie schon so alles erlebt haben, wo Sie schon so waren. Und was es vielleicht nachher auch gebracht hat, ja.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich vor knapp 2 Wochen in Kenia war, in unserem Projekt zum Schutz der Meeresschildkröten. Und wir dort einige Projekte, unter anderem auch jetzt ein Umweltbildungszentrum dort beginnen konnten. Das wird im Moment gerade fertiggestellt. An der Küste haben wir sehr wertvolle Mangrovenwälder. Auch da ist es wichtig, die zu schützen. Und und wichtig ist da auch wirklich die Wälder möglichst vorher zu schützen, bevor sie abgeholzt werden oder bevor sie die Mangroven zerstört werden, dass man sie gar nicht erst neu pflanzen muss. Also das machen wir auch, mit Neupflanzungen wieder Gebiete aufzuforsten. Aber es ist natürlich immer sehr mühsam, etwas, was kaputt oder verloren gegangen ist, wieder zu renaturieren. Und deswegen geht es uns vor allem auch darum zu schauen, dass in Zukunft die Wälder erhalten bleiben können.
Mhm. Wie funktioniert dann das? Also wenn Sie jetzt in so ein Land, Sie haben Kenia angesprochen, wenn Sie da hinfahren, müssen Sie da sehr viele bürokratische Hindernisse überwinden, um da überhaupt rein zu dürfen und in der Richtung überhaupt zu wirken? Oder sagen die Länder, hurra, es kommt jemand, der uns unterstützt? Oder wie ist dann das eigentlich?
Also wir haben tatsächlich eine sehr gute Beziehung auch zu den entsprechenden Behörden, mit denen wir dann natürlich auch zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen, aber auch das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis, jetzt beispielsweise zum Kenya Wildlife Service. Und wir haben ja eine Partnerorganisation vor Ort. Das sind die Kollegen kommen aus Watamu, aus unserem Projektort. Die sind dort heimisch, und das ist auch das Wichtige, dass wir mit den Leuten eben zusammen Projekte konzipieren und umsetzen. Dass das jetzt nicht einfach eine deutsche Organisation ist, die da hingeht und sagt, so, jetzt müsst ihr das alles so machen.
Sind denn auch aus anderen Nationen und Ländern dann Menschen vertreten, oder ist das dann eben doch, dass mehr oder weniger dann nur Sie und damit aus Baden-Württemberg, aus Deutschland dann Menschen kommen? Oder ich kann mir vorstellen, dass schon auch von anderen Nationen und Ländern vielleicht ähnliche Initiativen gibt, oder wie ist das?
Also da unsere Partnerorganisation hat auch aus anderen Ländern Unterstützer. Und das ist eigentlich in all unseren Projektländern so, dass natürlich auch aus anderen Ländern Aktive dabei sind. Beispielsweise in unserem Gepardenschutzprojekt in Namibia, da haben wir auch Partner, die wir auch sehr gut kennen, hier aus Frankreich oder aus Italien, und wir versuchen gemeinsam dann mit den Kollegen in Namibia die Geparde zu schützen.
Ja, jetzt haben wir schon ein klein bisschen über Kenia gesprochen, ein klein bisschen auch über das Wirken, dass Sie vor allem auch Informationen einfach teilen oder die Menschen noch ein bisschen auf die Problematik hinschulen. Ich habe mal so gerade auf der Website geschaut, Frau Braun, da stehen ja diese Themen, nehmen wir uns an, und eine ganze lange Liste. Artenschutz im Urlaub steht dort, Heliumballons, Umweltbildung, das ist wahrscheinlich der Punkt, den wir gerade auch adressiert haben, Mensch-Wildtier-Konflikte, fairer Handel und Artenschutz, nachhaltige Fischerei, Klimaschutz, Tiernotrettung und Schutz des Lebensraums. Das ist ja doch jetzt eine relativ breite, ja, Thematik oder Sammelsurium von Themen, die jetzt irgendwo anliegen. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Also wir haben vorher gesagt, Sie haben auch eine erhebliche Anzahl von Aktiven, überwiegend Ehrenamtlichen. Das heißt, sind das dann Arbeitskreise, sind das Themen, sind zu all diesen Themen jetzt irgendwo Veranstaltungen, Vorträge, oder sind das ausschließlich dann auch Reisen vor Ort? Also wie muss man sich jetzt ihr Wirken und auch eben diese Vielfalt an Aktionen denn dann vorstellen? Frage ist auch ein bisschen mit dem Hintergrund, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommen möchte und sich beteiligen möchte, wie das dann so alles läuft und wie man sich einbringen kann.
Also das sind die genannten Themen, das sind natürlich so Arbeitsbereiche, die wir haben, die dann auch mit den Projekten verbunden sind. Also Artenschutz im Urlaub ist beispielsweise ein Themenbereich, wo wir eben auch sehen, dass Touristen aus Unwissenheit Souvenirs mitnehmen, aus geschützten Tier- und Pflanzenarten, und dass es deswegen sinnvoll ist, dazu auch aufzuklären. Wir haben zum Beispiel einen Grafiker, der uns unterstützt, wo wir einen Souvenir-Ratgeber herausgegeben haben und den verteilen oder auch Infostände machen, Schulbesuche. Und Artenschutz im Urlaub betrifft natürlich auch zum Beispiel die Meeresschildkröten, weil wir teilen uns die Strände mit den Meeresschildkröten. Mhm. Und wenn wir ein bisschen darauf achten und ein paar kleine Regeln einhalten, dann bedroht es die Meeresschildkröten nicht, wenn sie ihre Nester im Strand vergraben haben. Deswegen ist, wie gesagt, das fällt natürlich ein Stück weit auch unter Umweltbildung, unter Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung. Und da kann sich gerne auch jemand einbringen. Also das geht sporadisch oder auch langfristig. Je nach Zeit, die derjenige zur Verfügung hat. Das kann sein, wer jetzt zum Beispiel Interesse hat, mal zu dem Thema etwas in der Schule zu machen, da eine Veranstaltung durchzuführen. Da haben wir Unterrichtsmaterialien, die wir gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Die können bei uns ausgeliehen werden. Und da helfen wir auch mit weiteren Ideen, was man da machen kann. Und man kann eben auch, wie gesagt, langfristig sich bei uns einbringen. Und da gucken wir, was jeder so für Interessen hat oder für Fähigkeiten. Wie gesagt, wir haben einen Grafiker, der uns ehrenamtlich unterstützt. Unsere Buchhalterin unterstützt uns ehrenamtlich. Wir haben Übersetzer. Wir haben aus ganz verschiedenen Bereichen Leute, die sich einbringen.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt also zum Beispiel vor Ort reisen, so wie Sie es tun? Das sind natürlich wahrscheinlich nicht alle von der Zeit in der Lage, die können vielleicht in Ferien höchstens was unternehmen. Also sind das dann überwiegend Junge, sind es Ältere, sind es Familien? Und überhaupt, wie geht das dann, wenn jetzt jemand vor Ort irgendwo vielleicht was unternimmt? Reisen sind ja teuer, die Unterhalte, also muss das dann jeder selber irgendwo dann bezahlen, oder gibt es irgendwo auch Unterstützer, Träger, die an der Stelle sie auch unterstützen? Also wenn jetzt eine Familie im Sinne jetzt, wir tun auch dort vor Ort was für die Tiere, nach Kenia reist, dann ist das ja auch nicht ganz billig zum Beispiel. Wie geht das? Ist der Verein da unterstützend dabei, oder?
Also es ist so, dass es nicht ganz so einfach ist, in jedem Projekt mit Freiwilligen für eine kurze Zeit zu arbeiten. Da sind wir beispielsweise beschränkt, wenn die Arbeit im Nationalpark ist. Da darf nicht jeder tätig sein, auch bei Arbeitsaufenthalten. Wir wollen natürlich auch den Leuten vor Ort nicht die Jobmöglichkeiten wegnehmen. In vielen Projekten ist das eine wichtige Rolle und eine wichtige Aufgabe, dass das eben vor Ort umgesetzt wird. Also auch ich selber, ich reise jetzt auch nicht dauernd von Projekt zu Projekt, sondern das ist auch nur sporadisch. Und vieles, was wir machen, das planen wir hier und besprechen dann auch mit den mit unseren Kollegen vor Ort. Und dann werden die Projekte eben von den Kollegen dann vor Ort auch umgesetzt.
Das heißt, Sie haben auf jeden Fall immer Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, die wissen im Prinzip, wo der Schuh drückt. Die können auch vielleicht sagen, wir brauchen so und so in der Richtung Unterstützung. Das heißt, das melden die an Sie zurück und Sie kommunizieren dann wieder in dem Verein. So und so ist irgendwo zu einem Thema die Sachlage und hier könnte Unterstützung für einen gewissen Zeitraum gebraucht werden. Und dann kann jemand die Hand heben und sagen, hurra, ich bin dabei. So in etwa.
Genau.
Das hatte ich vorhin nicht gefragt. Wie ist eigentlich sonst der Verein in Bezug auf Altersspektrum und auch in Bezug auf Männlein-Weiblein aufgestellt? Also wer jüngere Leute
oder ganz gemischt.
Ganz gemischt, ja.
Ganz gemischt. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Schulklasse gehabt, die haben eine Spendenaktion gemacht für den Gepardenschutz. Wir haben Rentner, wie gesagt, unsere Buchhalterin ist Rentnerin, die kommt noch einmal die Woche und macht bei uns die Buchhaltung. Also das ist wirklich querbeet.
Und sonst Männer, Frauen so im Verhältnis? Also ich beobachte es meist so Mädels mehr Richtung Tiere dann auch vielleicht so interessiert sind. Oder wie ist das denn bei Ihnen im Verein?
Ich würde sagen, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber ich glaube, das ist auch so ziemlich ausgewogen. Ganz gemischt.
Ja. Das heißt, im Grunde kann sich aber bei Ihnen jeder melden. Das heißt, gibt es jetzt für Mitmachen oder für Eintritt irgendwo Altersmindest oder auch für Auslandsreisen Mindest irgendwo Alter und maximal oder ist das völlig ohne Limit?
Also prinzipiell darf sich gerne jeder bei uns melden. Ja. Aber natürlich ist es so, wenn es darum geht, in einem Auslandsprojekt mitzuarbeiten, muss es natürlich entweder die Person volljährig sein oder die Erziehungsberechtigten zustimmen oder so. Das sind natürlich Sachen, die Voraussetzungen sind. Oder dass man, wenn man da bei etwas mitmacht, dass man natürlich eine gewisse körperliche Fitness oder auch Fremdsprachenkenntnis, dass man Englisch sprechen kann, dass das natürlich gegeben sein müsste. Aber das müsste man dann immer auch im Einzelfall einfach prüfen.
Wie lange ist denn üblicherweise, wenn Sie jetzt gerade so einen Plan, so einen Einsatzplan, dann eine Vorlaufzeit, also gerade, ich denke, da geht es ja um Visa, da muss man wahrscheinlich auch in Bezug auf ins Ausland oder dort in die Länder dürfen, vielleicht bestimmte Impfungen durchmachen, bestimmte, ja, einfach Dinge organisieren, planen, also wie spontan oder wie viel Vorauszeit dauert sowas?
Das ist ganz unterschiedlich, aber so ein, freiwilligen Aufenthalt, das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen drauf an, zu welcher Zeit es auch ist, aber natürlich die Einreisebestimmungen des Landes, ein Visum beantragen, das kann schon auch 2 bis 4 Wochen im Voraus sein. Und es kann natürlich auch sein, dass es für die Zeit einfach nur begrenzte Plätze gibt. Also insofern, dass man auch manchmal auf eine Art Warteliste kommt.
Das wäre jetzt auch ein Punkt, den ich genau hier auf der Frageliste habe. Das heißt, wenn jetzt Menschen zum Beispiel nach Kenia reisen, um jetzt oder ja wohin reisen, um zum Beispiel Schildkröten irgendwo zu unterstützen, zu helfen, die müssen ja wahrscheinlich irgendwo auch untergebracht werden. Hat dann die vor Ort die Partnerorganisation entsprechend dann auch die Unterbringung gestaltet, die dann das Programm mit, sorgt dann auch für die Verpflegung oder muss das derjenige, der dann von ihrem Verein dann hinfliegt, alles selber organisieren oder wie läuft das?
Das ist meistens vor Ort von unserer Partnerorganisation dann organisiert. Und das ist auch was, oder das ist eigentlich auch der Grund, das macht dann unsere Partnerorganisation, weil die dann auch Anfragen aus anderen Ländern haben. Und damit es dann nicht, sag ich mal, zu Doppelbuchungen oder so kommt, ist da unsere Partnerorganisation immer der Ansprechpartner, der das dann, der sagen kann, wann noch Plätze frei sind und was dann vor Ort zur Verfügung steht.
Findet sich denn jetzt über das, was Sie so planen, auch was im Internet? Also, dass jemand, der jetzt hier zuhört, auch mal sich da ein Bild machen kann oder gibt es das eher nicht? Muss man da bei Ihnen direkt anfragen?
Also auf unserer Internetseite sind die Projekte vorgestellt und bei Spenden und Helfen bei dem Punkt, da gibt es auch den Punkt Mitarbeit in den Projekten. Da kann jeder gerne mal schauen. Da ist dann gegebenenfalls, wie gesagt, auch verlinkt zu unseren Projektpartnern. Und wenn jemand was nicht findet, gerne bei uns anfragen.
Ja, wir sagen auch nochmal die URL www.aga-artenschutz.de und da kann man ja auch den Kontakt finden. Das heißt, wenn jemand jetzt auch nach der Sendung sich bei Ihnen meldet, bei Ihnen entweder ja per Mail oder vor Ort gehen. Gibt es denn irgendwo sowas wie eine Anlaufstelle, also dass Sie räumlich auch einen Vereinsclub oder irgendwo eine Adresse haben, wo man sich trifft, wo man ja einfach mal mit reinsitzen kann, mal einfach ein bisschen mit all denen, die da aktiv sind, persönlich Kontakt aufnehmen kann?
Ja, also wir haben unseren Sitz in Korntal-Münchingen und wir haben hier auch einen regelmäßigen Stammtisch. Das heißt, alle, die da teilnehmen möchten, die das auch räumlich jetzt schaffen aus der Region, die sind dann da herzlich eingeladen, dass wir uns eben einmal im Monat treffen und dann eben auch im direkten Miteinander Projekte besprechen, Aktivitäten besprechen. Mhm. Und ja.
Ja. Gibt es bei Ihnen schon Pläne für die nächste Reise oder noch offen?
Nee, das ist noch offen.
Ja, aber auf jeden Fall alles Relevante kann man auf der Website nachlesen, weil ich gucke mal gerade auf die Uhr, Frau Braun, wir haben tatsächlich schon schon die wesentliche Zeit rum. Insofern bleibt mir eigentlich nur, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke, dass wir heute ein bisschen über das Thema Artenschutz von Ihnen erfahren konnten und gerne an der Stelle Fortsetzung. Für heute müssen wir dann auch schon wieder Ade sagen. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich beim Hören und fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Trost und Sie sagen nochmal Ihren Namen als Gast. Sie waren die?
Birgit Braun.
Ja, dann bleibt uns nur gemeinsam einen schönen Nachmittag noch zu wünschen. Gerne dranbleiben hier im Programm bei Radio Free FM. Macht's gut und wir hören uns bis bald. Tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.